Freut mich, dass wir an diesem Wochenende, an diesen zweieinhalb Tagen zusammen sein können. Ich freue mich, dass wir jetzt hier im Gottesdienst uns einem Thema widmen wollen, das mich in letzter Zeit beschäftigt und ja, so wie ein Aha-Erlebnis in mein Leben kommt. Und das ist die Frage: Warum brauche ich einen Erlöser? Was denkt ihr, ist es uns bewusst, dass wir einen Erlöser brauchen oder nicht? Und wenn ja, wofür? Das heißt, wir brauchen eine Antwort. Weil wir nur dann verstehen werden, auch die Texte, die wir am Anfang gelesen haben, weshalb Jesus kam. Was sagte hier der Simeon, der Maria und dem Josef? Weshalb kam Jesus? Was war der Zweck seines Kommens? Ja? Ja, aber im Text, im gelesenen Text, in Lukas 2, 34 und 35. Um die Gedanken vieler Herzen zu offenbaren. Nun, wie kann man Gedanken offenbaren? Die sind doch tief in uns versteckt. Könnt ihr Gedanken lesen von anderen? Manche meinen, sie könnten das. Manche meinen, sie könnten hineinblicken in einen anderen Menschen. Aber ihr müsst euch wissen, ihr täuscht euch. Wie kann man denn die geheimen Gedanken offenbaren? Nun, ja, aber könnten die Taten falsch sein? Ja oder nein? Ja, sowieso. Wieso geht das, dass die Taten, die kommen ja alle aus dem Herzen. Und wieso können sie dennoch falsch sein, was da drin ist? Das heißt, es steht ja hier in Lukas, welche Gedanken sollen offenbart werden? Die Gedanken. Seid ihr euch denn bewusst, welche Gedanken in eurem Herzen sind? Kennt ihr euer Herz? Jeremia sagt, das Herz ist täuschend. Es gibt ein schönes Ereignis in der Bibel. Ich erwähne es nur kurz, dass wir sehen von einem König, der war ein sehr guter König. Er folgte dem David nach und dem Herrn, der König hieß Hiskia. Und der Hiskia wird eines Tages krank. Und er bekommt die Botschaft von Gott durch den Propheten, bereitet ein Haus und stirb, weil du wirst sterben. Wie reagiert der Hiskia? Bitte? Er war nicht erfreut und er argumentiert mit einem Vers und er sagt hier in Jesaja 38, 3 und sprach: Gedenke doch, Herr, wie ich vor dir gewandelt habe in der Wahrheit mit vollkommenem Herzen und habe getan, was dir gefallen hat. Und Hiskia weinte sehr. So, worauf stützt sich Hiskia? Auf seine guten Taten. Er war wirklich ein guter König. Er stützt sich voll auf etwas. Und er war es auch, aber er war es sich nicht bewusst, was wirklich in ihm steckte. Und so musste Gott etwas unternehmen. Was glaubt ihr, warum wurde Hiskia krank? War das im Plane Gottes? War das von Gott geplant, diese Krankheit? Absolut. Die Krankheit war Teil eines klaren Testes. Ja? Und die Krankheit kam, damit der Hiskia etwas lernt. Wusste Gott, dass der Hiskia betet, und wusste Gott, wie Hiskia über sich selber dachte? Absolut. Und er hatte diesen Hiskia lieb. Er sagt: Hiskia, ich muss dir noch etwas offenbaren. Und wir finden diesen Text in 2. Chronik 32, 31. 2. Chronik 32, 31. Da aber die Botschafter der Fürsten von Babel zu ihm gesandt waren, zu fragen nach dem Wunder, das im Lande geschehen war, verließ ihn Gott also, dass er ihn versuche, auf das kund würde alles, was in seinem Herzen war. Für wen musste es kund werden? Wer musste etwas lernen? Hat er es gelernt? Ja, er hat es gelernt. Der Hiskia ist nach seiner zweiten Bekehrung viel erfolgreicher geworden. Und die 15 Jahre, die ihm Gott gegeben hat, haben sein Leben geändert. Aber der Hiskia musste erfahren, dass er einen Erlöser brauchte. Und ich möchte heute zwei Beispiele bringen, die ich habe aus meiner eigenen Praxis, und euch die Frage stellen: Wer braucht denn von den Personen, die ich hier schildern werde, einen Erlöser? Wer braucht ihn zuerst? Ich benutze die Tafel, hoffe, dass wir noch genug Blätter haben. Ich habe vor kurzem in einer christlichen Gesellschaft einen Fall erlebt. Ich habe hier eine Frau. Und ich habe ihren Ehemann. Sie haben zwei Kinder unter 20 Jahren. Und dann habe ich hier die beste Freundin. Und die hat natürlich auch einen Ehemann. Ihr merkt, der Ehemann ist immer einen Kopf höher, weil so ist das so. Das freut immer die Frauen, wenn ich das so zeichne. Und auch die haben zwei Kinder, aber die sind unter 10 Jahren. Und seit mehr als einem Jahr passiert ist, dass die beste Freundin sich in den Ehemann verliebt und der Ehemann in die beste Freundin. Er weiß von nichts. Sie erfährt es schon über ein Jahr, kann sie das erkennen, und ihr Mann beichtet es ihr. Und jetzt ist die Frage: Wer braucht einen Erlöser? Wer ist am allergefährdesten, krank zu werden? Okay? Würde ich alle sagen, die Frau? So, wieso braucht sie als erstes einen Erlöser? Bei wem werden die Gedanken des Herzens offenbart? Man könnte sagen, bei allen, ja, ganz klar. Warum braucht sie zuerst einen Erlöser? Und wozu? Okay. Macht sie einen Fehler? Sie ist doch treu. Sie geht nicht fremd. Aber sie wird in diese Situation hineingestellt. Warum? Damit die Gedanken des Herzens offenbart werden. Es kam so, die Situation, ich habe mit allen gesprochen. Sie beichtete mir, dass sie eine Beziehung hat mit einem anderen Mann. Das sind alles Adventisten, okay? Sie beichtete das mir, weil sie es noch niemandem gesagt hatte. Ich kannte aber die Beziehung nicht. Ich wusste nicht, mit wem. Ihn habe ich beraten. Er hat ein Problem in der Ehe. Schon seit 2,5 Jahren leben die so in getrennten Ehebetten. Sie kam und sagte, mein Mann hat ein Verhältnis mit meiner besten Freundin. Und dann rechnete ich zusammen und sagte, ist das deine beste Freundin? Und dann kamen die Dinge, wurden sie klar. So, diese Frau hat wie viele Feinde? Wie viel? 2. Ihr Ehemann und ihre beste Freundin. So, wie muss sie jetzt handeln in dieser Situation nach dem Gesetz? Jemand hat ja heute gesagt in der Lektion, dass das Gesetz für wen gegeben ist? Wofür ist uns das Gesetz gegeben? Zum Leben, ja? Aber das Gesetz jetzt, für wen wird es zum Verhängnis? Nun, wer ist jetzt in der Situation, es zu übertreten, um davon krank zu werden? Wisst ihr, nicht jede Übertretung des Gesetzes macht körperlich krank. Und ich als Arzt beschäftige mich natürlich mit den Dingen, die körperlich krank machen. Wenn jemand verliebt ist in den falschen Mann, macht das krank? Körperlich? Nein, jeder, der verliebt ist, ist gesund. Ja?
Ein Mann, der verheiratet ist.
Auch wenn er verheiratet ist, ist es egal.
Darf nicht in eine Frau verliebt, wenn sie verheiratet ist. Das macht ihn krank.
Nein, es macht ihn nicht krank. Solange er glücklich ist damit, passiert im Körper nichts Negatives. Ja? Es ist nur die Frage, wenn er Probleme kriegt. Ja? Weil solange die zwei hier verliebt sind, haben sie keine Not nach einem Erlöser.
Doch. Sie machen etwas Falsches.
Absolut. Aber sie wissen es nicht. Sie haben keine Not. Die Frau hat die Not, weil sie muss jetzt, damit sie das Gesetz erfüllt, was tun? Sie muss beide lieben, damit sie gesund bleibt. Okay? Das heißt, sie muss jetzt lieben, Abendmahl feiern mit ihr, ja? Und sie muss den Kerl lieben. Ja? Wisst ihr, die zwei hier, sie sagte mir, das ganze Verhältnis ist nur ein geistiges. Das heißt, körperlich sei da nicht viel geschehen. Aber es geht schon über ein Jahr, es geht etwa 14 Monate oder so. Es ist schon interessant, wie das Herz des Menschen sich täuschen kann. Und sie versuchte mir klarzumachen, ob es doch vielleicht eine Möglichkeit gibt, ob ich ihr erklären könnte, dass das irgendwie gerechtfertigt sei. Versteht ihr? Weil sie sind wie füreinander gemacht. Nur Gott hat das Timing nicht richtig. Ja, das Ganze kam nicht so hervor wie, ja, so. Ich konnte ihr ohne weiteres sagen, dass das Ganze keinen Erfolg haben kann. Auch nicht, wenn der frei wäre. Ja, geht nicht. So, das mag der andere aber dann nicht unbedingt hören, ja, weil er möchte gern Bestätigung bekommen für seine Not. Ja, wir haben alle eine Not im Herzen, ja, alle vier. Aber die größte Not oder der jetzt an der Reihe ist, dass sein Herz ihm offenbart wird, ist diese Frau hier. So, ich spreche mit ihr und sie sagt mir, ich fühle mich betrogen, das heißt verraten und gedemütigt. Könnt ihr es nachempfinden? Ich fühle mich verraten und gedemütigt. Und dann habe ich ihr versucht zu sagen, okay, verstehe das. Aber lass uns mal Jesus betrachten. Wurde Jesus gedemütigt und verraten? Ja oder nein? So, als er gedemütigt wurde, wie hat er reagiert gegenüber den Demütigen? Was hat er getan? So, er hat die ihn gedemütigt haben, er hat mit denen, war er in keinem Clinch. Er hat es nicht einmal empfunden, dass es ihm eine Not bringt. Weil er verstand, dass das, was ein anderer tut, ihm keine Not macht. Aber wie hat er reagiert mit denen, die ihn verraten haben? Weil das waren Leute, die waren nah an ihm oder weit weg von ihm. Wie viel haben ihn denn verraten? Und ihr habt noch nicht alles gelesen. Wie viele haben ihn verraten? Einer. Und wie viel noch dazu? So, sie haben ihn alle verlassen. Bei Johannes wissen wir es nicht ganz. Aber der eine verrät ihn und übergibt ihn der Meute, den Priestern. Wie reagiert Jesus auf ihn? Was sagt er ihm? Freund. Er fragt nicht mal warum, er fragt, verrätst du deinen Herrn mit einem Kuss? Hättest du deine kostbare Haut hingegeben, dass ein Verräter sie küsst? Wer von uns hätte seine kostbare Wange hingegeben, wenn er wüsste, dass jemand kommt und küsst ihn verräterisch? Irgendein Freiwilliger? Hättet ihr den Judas nicht weggestoßen von euch? Und wisst ihr, was Jesus tut? Was tut er? Küsst der Judas ihn oder nicht? Ehrenweit sagt, er küsst ihn mehrmals. Und Jesus erlaubt es. Wahrscheinlich war es so dieser französische, ja, dreimal küssen in Frankreich oder wo auch immer man hingeht. So. Es ist so wichtig, dass wir verstehen. Jesus sieht die Not des Judas als seine Not oder als des Judas Not. Er sieht sich nicht in einer Not. Sieht er sich? Ja? So, da Jesus sich nicht in einer Not sieht, kann er mit dem Judas wie umgehen? Freundlich, liebevoll. Jetzt verrät ihn der Petrus. Wie reagiert Jesus auf, Petrus' Verrat? Ist Jesus ist der Jesus dort, als Petrus ihn verrät? Ja? Er ist dort. So, er hört ihn. Ja, Jesus wusste, was Petrus tut und er hört ihn. Und Petrus schwört und sagt, ich kenne ihn nicht. Jetzt stell dir vor, du bist mit jemandem befreundet, 3 Jahre lang. Und du stehst in der Not, jemand verurteilt dich und jemand ist gegen dich und dein Freund schwört draußen, dass er dich nicht kennt. Wie würdest du reagieren? Du würdest halt enttäuscht reagieren. Und dieses Enttäuschte würde dich in zu was führen? So, war Jesus enttäuscht von Petrus? Glaubt ihr, Jesus hat so gesagt, ach, dieser Kerl, jetzt habe ich so viel in ihn investiert und jetzt macht er mir so etwas. Hat er so gedacht?
Ich bin überzeugt, dass es ihm leid tat, was er gemacht hat.
Um wen? Wem das?
Jesus.
Jesus hatte Mitleid mit wem?
Mit Petrus.
Mit Petrus. So, er hatte also kein Mitleid mit sich selbst. Er hatte nur Mitleid mit Petrus, weil wem nutzte oder wem schadete die Verleugnung Petri, die Verleugnung des Petrus? Wem hat sie Christus geschadet? Nein. Wem hat sie geschadet? Ein Petrus. Aber hat sie dem Petrus auch was Gutes gebracht? Petrus wurde sich bewusst von was? Ich brauche einen Erlöser. Ich kenne mich nicht, wie ich reagiere in einer schwierigen Tat. So, wenn Gott uns also in eine schwierige Notsituation hineinbringt, dann will er uns offenbaren, die geheimen Gedanken unseres Herzens, die wir selber uns nicht bewusst sind. Weil der Herr Heiland hat ja den Petrus gewarnt, hat er ihn? So, gesagt, Petrus, du wirst mich verleugnen. Und der Petrus hat gesagt, ich Herr? Nee, ich bin dir treu, was auch immer. Hiskia, ich bin dir treu von ganzem Herzen, mit vollkommenem Herzen. Und was war im Test? Was kam hervor? Dass da eine große Not vorherrschte. Und ich erzähle dieser Frau das Beispiel Jesu. Was war ihre Antwort? Was würdet ihr mir antworten, wenn ihr in dieser Situation seid und ihr kriegt so einen Berater wie mich und der sagt dir jetzt, das Problem ist bei dir, nicht bei deinem Mann und nicht bei deiner Freundin. Um die musst du dich nicht kümmern, primär. Erstmal musst du Kontrolle bekommen über dein eigenes Herz und über dein Leben. So, wisst ihr, was sie geantwortet hat? Was denkt ihr, was hat sie gesagt? Erster Satz. Ich bin nicht Jesus. Okay? Ist es eine gute Ausrede? Stellt euch vor, ihr seid eines Tages vor dem Thronstuhl des Gerichts Gottes. Und euer Leben läuft ab und das Leben Jesu läuft ab. Und alles dort, wo du ein Problem hattest, gibt es dafür eine Lösung im Leben Jesu. wirst du sagen können, naja, sein Leben ist seins und mein Leben ist meins. So, wir müssen deshalb verstehen, warum Jesus überhaupt kam. Für wen kam er? Für ihn, für sie oder für ihn? Absolut, ihr. Aber für wen kam er zuerst? Wer hätte die Fähigkeit, durch die Erfüllung des Gesetzes in diesem Spiel, in dieser Situation, die Sache wirklich umzuändern? Wer wäre der, der in Gottes Händen am ehesten der Erlöser sein könnte für alle Beteiligten? Die Frau. Ja, deshalb braucht sie einen Erlöser. Sie muss nämlich das, was sie, kann sie ihre beste Freundin noch gern haben? Könntet ihr es? Und wenn ihr es nicht könnt, was seid ihr denn? Ah nein, gegenüber dem Gesetz, das euch gegeben wurde zum Guten. Ja, das heißt, versteht ihr den Text aus Römer? Ich habe ihn heute nachgelesen, weil irgendwie Römer 5, da sagt der Paulus, Römer 7, ich aber starb und das, was mir zum Leben, und das Gebot geriet mir zum Tode, was mir zum Leben gegeben war. Lest den Text vielleicht, lesen wir es, dass wir sehen. Römer Kapitel 7. Es ist hochinteressant, wenn man die Heilige Schrift anhand des Lebens und des Beispiels sieht und erklärt. So. Römer Kapitel 7, Vers 8. Da nahm aber die Sünde Ursache am Gebot und erregte in mir allerlei Lust, denn ohne das Gesetz war die Sünde tot. Ich aber lebte weiland ohne Gesetz. Wo aber das Gesetz kam, ward die Sünde wieder lebendig. Ich aber starb, und es befand sich, dass das Gebot mir zum Tode gereichte, das mir doch zum Leben gegeben war. So, wie kommt das? Wir sagen immer, das Gebot ist uns zum Guten gegeben. Aber wozu nutzt es dir, wenn du es nicht erfüllen kannst? Dann ist es dir nämlich zu was? Zum Verdammnis und zum Tode. Und in der Situation finden wir uns. Aber wir sind uns dessen nicht so bewusst. Wisst ihr, wenn uns heute Nicht-Adventisten fragen, was unterscheidet euch denn von uns? Was sagen wir? Wir fangen an mit dem Sabbat, wir fangen an mit irgendwelchen Dingen. Wisst ihr, dass das in der Theorie letztendlich nicht abgefragt wird? Wisst ihr, dass an der Situation es einen Unterschied geben muss zwischen einem Adventisten und einem Katholiken? Wisst ihr, welcher das ist? Ganz klar, das ist unser Fokus. Wir sind das Volk der Prophetie. Aber was wird uns in der Prüfungsstunde als Kinder Gottes qualifizieren und was wird uns disqualifizieren in der Prüfungsstunde?
Christi Ähnlichkeit.
Und was ist das? Das ist die Fähigkeit, das Gesetz zu halten. Nur der kann sich brüsten, dass er Christus hat, der die Fähigkeit hat, das Gesetz zu halten. Nur der ist der Erlöste. Wer es noch nicht halten kann, ist noch im Zustand der des Erlöstwerdens. Einverstanden? So, was uns klar werden muss, der Hiskia war im Prozess. Wir werden ja neu geboren und dann fangen wir an, um erlöst zu werden, oder? Weil die Erlösung besteht in dem Einswerden mit dem Charakter Christi. Das heißt, wir sind wieder fähig, das, was wir nicht mehr fähig sind unter unserer sündigen Natur, nämlich zu lieben, die, die uns hassen. Wisst ihr, die zwei hier, sind die liebevolle Menschen? Würdet ihr sagen, dass die erhalten das Gesetz? So, der Teufel verführt die mit der Lust. Ja? Aber er denkt an wen? An seine Frau und an seine zwei Kinder? An wen denkt er? An sich. Ist er ein Täter des Gesetzes? Auch wenn er Gemeindeleiter wäre? Sie, an wen denkt sie? An ihren Mann? Nein, den hätte sie am liebsten los. Sehr liebevoll, oder? Die Kinder? Sind ihr das wichtig? Ihr versteht, aber er hier, ihn hatte ich auch zur Beratung. Und er, ihm habe ich gesagt, du musst deine Beziehung mit deiner Frau in Ordnung bringen. Entweder so oder so. Du musst sie vor eine endgültige Wahl stellen. Du kannst nicht so gehen, seit 2,5 Jahren lebt ihr zwar wie ein Paar, aber seid kein Paar. Das muss erledigt sein. Weil der Krebs wird irgendwann mal ausbrechen. Ja? Ihr wisst, jede Frau, wenn sie mit ihrem Mann nichts mehr haben will, dann hat sie einen anderen. Weil die Frau ist in ihrem Kopf treu und so kann sie nicht zwei gleichzeitig haben. Manche können auch das heute, aber grundsätzlich ist die Frau eher so gemacht, dass sie nur einem treu ist. Ja, zur selben Zeit. So, er hat aber keinen Mut, etwas aus Liebe für sie zu tun, weil er sagt, dann erzieht meine Schwiegermutter meine Kinder. Das heißt, dann nimmt mir meine Frau die Kinder weg und er liebt seine Kinder. Also geht er einen faulen Kompromiss ein und lässt die Situation so, wie sie ist, ohne sie liebevoll zu klären und füttert sozusagen das Krebsgeschwür. So, er hat keinen Mut, etwas zu unternehmen, weil er Angst hat, er verliert seine Kinder. Also sagt er, habt ihr Kinder, dann lasse ich die Sache, wie sie ist. Sie hier, wenn sie ihren Mann wirklich liebt, was würde sie tun? Wisst ihr, was sie tat? Sie hat angefangen, sich hübscher zu machen, sie hat angefangen, netter zu sein, um ihn zu gewinnen. Schafft sie es? Nein. Ihr müsst wissen, Liebe ist nicht nur nett. Oder? Wir meinen, dass Liebe nur nett ist. Aber wenn man jemanden lieb hat, wirklich, muss man ihm die Konsequenz seines Handelns zeigen. Oder nicht? Und die Liebe, die sie hätte zu ihm, würde ihn vor eine Wahl stellen, würde sie? Und ich habe gesagt, du kannst, er darf sich verlieben, aber dann muss er wissen, was das kostet. Ihn, nicht dich. Dich kostet es nämlich nichts. Oder? Er, wenn ich liebevoll bin zu dem anderen und ihn mitleide, weil was offenbart das über sein Herz? Was offenbart es? Gottes Nähe oder Gottes Ferne? Gottes Ferne. So, da kommt etwas zum Tragen. Er braucht Hilfe. Und seine Frau könnte ihm am allerbesten helfen, indem sie ihm zeigt, welche Konsequenz das hat. Aber sie will ihn ja nicht verlieren. Also was tut sie? lebt im Kompromiss. Hat keine Fähigkeit, ihm zu helfen, weil es um sie geht, nicht um ihn. Leicht zu verfolgen? Ja?
Meine Frage: Kann man nur einer Person helfen, wenn man sich selber zuerst Gott untergeordnet hat, wenn Gott einem dann führt?
Ist richtig. Das heißt, ich kann in so einer Situation ohne Gott dem anderen nicht helfen, weil ich werde, wenn ich keinen Erlöser habe, damit ich diese Person lieben kann, damit ich aus Liebe handeln kann, so wie das Gesetz auch erwartet. Weil ist Vernachlässigung Liebe? Ja oder nein? Nein. So, deshalb ist sie hier in dieser Situation, sie müsste ihn vor eine Wahl stellen, liebevoll. Indem sie ihm sagt, schau, du darfst dich ruhig weiter verlieben in diese Frau, du darfst auch zu ihr ziehen, aber dann hast du mich und die zwei Kinder verloren. Deine Stellung in der Gemeinde und so weiter. Willst du das wirklich? Ich gebe dir noch eine Chance. Und dann ist es endgültig aus. Er hat dir schon 5-mal versprochen, dass er Schluss macht. Und dann fand sich, dass sie doch weiter kokettierten und sich SMS und so weiter. Ihr wisst ja, wie das läuft. So, er kommt nicht weg von ihr. Warum denn nicht? Er weiß nicht, was er damit tut, was er verliert. Aber die Frau kann ihrem Mann nicht helfen, wenn sie nicht aus Liebe handelt, weil sie kann nicht sagen, und diese Ehe ist ja so, dass die kennen sich von Kindheit, die haben sich immer gut verstanden. Die hatten keine Probleme, es war keine schwierige Ehe. Die haben die Schule zusammen gemacht, die waren gute Freunde, sind vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, zum Glauben gekommen. Und da war nichts, bis diese Freundin dazwischen kam. Und du hast die Kinder, die sind unter 20, du möchtest da deine Ehe retten. Willst du sie retten? Wirst du sie je mit Kompromiss retten? Wirst sie nie retten mit Kompromiss. Deshalb ist es entscheidend, dass sie sagt, aber ich habe gar kein Vertrauen, er hat mir 5-mal schon versprochen und jedes Mal danach würde er rückfällig. Sag ich, gut, ist richtig, aber du hast ihn auch noch nie endgültig vor eine Wahl gestellt, die du auch durchhältst, wenn er wieder fällt.
Da gibt es 2 Gedanken, wo jetzt in meinem Kopf sind. Also man müsste vielleicht doch herausfinden, wo das Problem ist in dieser Beziehung, dass er sich verlieben tut in jemand anders. Es ist sicher so, er geht nicht eng mit Gott, aber es kann sein, dass da eben doch etwas da ist, wo die zwei herausfinden müssten. Und jetzt dieses Beispiel ist vielleicht nicht das absolute Beispiel für alle anderen Eheprobleme.
Das absolut.
Ist ein Beispiel, was du erlebt hast in deinem Leben mit ihnen, das akzeptiere ich auch, das gibt es. Aber ich glaube, es gibt auch solche Situationen, wo dann vielleicht nicht unbedingt zu dieser Situation passt.
Absolut. Ich meine, das ist ja ein Beispiel. Die Konstellationen sind tausendfach. Aber das Problem ist immer dasselbe. Ganz egal, wie es sich zeigt. Das Problem ist immer dasselbe. So, hier kann man nicht konsequent handeln, weil man Angst hat um einen selbst. Niemand kann konsequent handeln, wenn er Angst hat um sich selbst. Dass ich dieser Frau reagiert so, dass sie von ihr Abstand hält, ihn versucht zwar zu gewinnen, dass ich will die Ehe retten, wisst ihr das? Dass ich will sie genauso retten. Aber sie rettet sie um wessen Willen? Um sich selber willen. Und wenn ich das tue, um in meiner selber willen, dann komme ich nicht weiter, weil eins ist es, die Ehe zu retten, und eins ist, mein Leben zu retten. Es gab zwei Unterschiede davon. Genau, das ist dann der Punkt, dass man sagt, wisst ihr, als sie ihn dann, ich habe sie ihr das empfohlen, und als sie mit ihm sprach und sagte, wir müssen eine Lösung finden, dann sagt er, lass uns noch 5 Monate warten, bis der Sohn sein Abitur fertig hat, damit seine Prüfung nicht gefährdet ist. So, und ich habe gesagt, es gibt Entscheidungen im Leben, die müssen jetzt getroffen werden und nicht später. Wenn man Krebs wachsen lässt, wenn man sich um die Dinge nicht kümmert, wenn man sich kümmern muss, dann wird es zu spät. Und die große Not, die wir haben, ist, dass wir verhandeln, dass in unserem Geiste wir nicht prinzipiell nach Gesetz denken, sondern nach dem, was rauskommt. Wir denken also nicht, wie es richtig ist und wie es nach Prinzip stimmt, sondern was kommt davon heraus, und kalkulieren nach unseren Vorgaben das Ergebnis. Ich sage euch, es wird uns das Genick kosten. Weil wir können es nicht berechnen. Könnt ihr berechnen, wenn diese Frau im Kompromiss weitermacht, was für Folgen das hat? Für sein Leben, für ihr Leben, für das Leben der Kinder, für das Leben der Gemeinde? Versteht ihr die Not, die wir haben in unserem Geiste? Wir denken in unseren Herzen und decken unter dem vermeintlichen Wollen des Guten, machen uns kaputt, weil wir nicht gelernt haben, entsprechend dem Gesetz zu denken. Es kam einmal ein adventistischer Ehemann zu mir zur Beratung, und er sagte, wir verstehen uns gut mit meiner Frau und so weiter, aber sie hat keine Intimität mehr mit mir seit mehr als einem Jahr. Und dann sagte ich ihm, dann musst du die Scheidung einreichen. Da war er schockiert. Wie, du? Sag ich, ja. Der Ehebund beinhaltet eins werden im Fleisch. Das sagt die Bibel ganz deutlich. Und wer das nicht mehr tut, der sich dem anderen entzieht, führt irgendwann mal zum Ehebruch. Geht gar keinen Weg vorbei da. Deshalb muss die Frau wissen, dass wenn sie in einen Bund hineingegangen ist, sie ist auch in einen Bund hineingegangen ist, mit ihrem Mann intim zu werden. Die hier sagte mir, sie kann dessen Charakter nicht ausstehen. Sie sagt, ich wüsste nicht, wie soll er mich wieder berühren. Äußerlich gefällt ihr der Mann, weil sie sagt, er war schon immer so, vor 10 Jahren oder wann sie geheiratet haben. Aber sein Charakter, der ist total ablehnend für mich. Das ist kein Problem. Du bist in einen Bund hineingegangen. Und der Ehebund beinhaltet das. Und weil der Mann folgte auf den Rat, ist die Ehe heute gerettet. Und sie ist wiederhergestellt. Aber hätte er sie nicht vor die Wahl gestellt, hätte sie nicht, wäre das Ganze irgendwann mal kaputt gegangen. Wir müssen so lernen zu denken in unserem Geiste, dass wir wissen, wie steht's geschrieben. Welches ist die Konsequenz unseres Handelns? Aber wir können weder liebevoll und freundlich sein, noch konsequent dem anderen helfen, geht es um mich selbst.
Ich denke, es gibt auch einen Grund, warum Sie sich von ihm zurückgezogen haben.
Es ist völlig egal.
Das finde ich nicht.
Der Grund, es ist immer das Ich. Deshalb interessieren mich die Hintergründe nicht, weil ich denke und versuche prinzipiell zu denken. Ja, wenn Gewalt ist, da ist ein Problem. Aber wo keine Gewalt ist, wo nur, ich weiß nicht was, der Charakter mir nicht gefällt oder was auch immer es ist, ich muss wissen, dass ich mit dem Bund meiner Ehe eine Verpflichtung eingegangen bin. Absolut.
Also er hat sich vielleicht in einigen Punkten verstärkt, aber ich habe Ja zu diesem Menschen gesagt.
Genau. Ich habe Ja gesagt und jetzt, was steht mir im Weg, ihn zu lieben? Was steht mir im Weg, ihn zu lieben? Mein eigenes Ich. Deshalb brauche ich einen Erlöser. Schaut die Heilige Schrift im Römerbrief. Ich versuche den Römerbrief in praktischen Bildern zu erklären, aber letztendlich, wenn ihr mir erlaubt, gebe ich euch noch ein anderes Beispiel, das noch ein bisschen krasser ist. Oder vielleicht doch nicht, es reicht. Es reicht ausreichend. Das steht hier in Römer 8, Vers 3 und 4. Denn das dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt ward, das tat Gott und sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündlichen Fleisches und der Sünde halben und verdammte die Sünde im Fleisch, auf das die Gerechtigkeit von Gesetz erfordert, in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geiste wandeln. So, diese Frau, nach dem Fleisch kann sie sich trennen von ihm, sie kann Theater machen, das geht alles, es kommt ein Chaos raus, die Sache wird nicht wirklich gerettet, sie lebt in Feindschaft und an sich sagte sie mir, dass sie sogar versucht gewesen ist, ihrem Mann es heimzuzahlen. Ja, das heißt, sie wollte mit einem anderen Mann auch fremdgehen, dass er spürt, wie es ist. Versteht ihr, ist nicht sehr klug, da der Teufel ist ja dann voll aktiv, wenn Gott uns erlösen möchte. So, jetzt kommt Christus, ich habe jetzt den Platz nicht hier, aber Christus kommt auf diese Welt, um ja meine Vergangenheit zu bedecken, das ist der eine Teil des Erlösungsweges, ja, wir brauchen Vergebung für unsere Sünden der Vergangenheit, aber er kommt, damit diese Frau das Gesetz erfüllen kann. Er muss ihr die Fähigkeit verleihen durch den Heiligen Geist in ihrem Herzen, dass sie das Gesetz erfüllt, indem sie nicht mehr an sich selbst denkt. Indem sie weiß, der Mann hat das Problem und die Frau hat das Problem, ich habe nicht das Problem. Ja, ich bin einverstanden, sie muss sich prüfen, habe ich ihn gereizt und nicht und so weiter. Jeder Mensch muss schauen, bin ich ein falscher Einfluss für den anderen. Das müssen wir alles kontrollieren. Das ist eine Verantwortung. Aber wir sind nie verantwortlich für das, was ein anderer tut. Deshalb habe ich gesagt, das interessiert mich nicht. Ja? Weil du kannst der böseste Mensch sein, wenn der andere dich nicht lieb hat, dann hat er dich nur aus einem Grund nicht lieb. Weil sein Ich in seinem Leben ist. Ja? Weil Jesus konnte er alle lieben? Wieso konnte er das? Weil er in seinem Fleisch, ja, in seinem Leben, die sündige Natur zerstörte. Das Ich kam nie hervor im Leben Jesu. Und er hat es so gesiegt, damit er es uns verleiht. Wir müssen fähig sein, durch die Gnade Gottes, die von Jesus kommt, dass wir lieben können und das Gesetz erfüllen. Ansonsten ist uns das Gesetz zum Verhängnis. Obwohl wir nicht die Übeltäter sind. Versteht ihr das? Die Übeltäter. Wir können das an dem Beispiel Moses sehen. Mose war in eine, ich würde sagen, seine letzte Prüfungsstunde war gekommen. Bevor er sein Leben versiegeln sollte und in den Himmel gehen. Er hatte 40 Jahre Gott treu gedient. Er war in einem, Ellen White schreibt, hat nicht gesündigt in der Zeit. Und jetzt kommt die Prüfung. Das Volk rebelliert. Ja? Und Mose macht eine Kalkulation. Er sagt, meine Güte, wenn das Volk jetzt wieder mit Gott hadert, am Haderwasser, dann kann es sein, dass Gott uns nochmal 40 Jahre in die Wüste schickt. Und da musste jetzt Mose was tun? Eingreifen. Um wessen Willen? Um seinetwillen. Er hatte keine Lust mehr, nochmal zurückzugehen. Versteht ihr, wie schlau das gemacht ist? Mose wurde verführt in einer Sekunde. Hat es nicht überlegt. Er ging ja hin, um mit dem Felsen zu reden. Aber er sah das Volk, er sah dieses aufrührische, ungehorsame Volk und sagte, dieses schlimme Volk, wer soll das noch akzeptieren? Das ruiniert mich. Und hat er gesagt, jetzt muss er Gottes Stelle einnehmen und handeln. Sollen wir euch Wasser geben? Der Psalmist schreibt, es entfallen ihm ein paar Worte. Große Sünde oder kleine Sünde bei Mose? Eine Kleinigkeit, die wir im Alltag nicht mal sehen, begeht Mose dort. Es entfallen ihm ein paar, wie viele Worte entfallen dir jeden Tag? Du bist dir nicht mal Rechenschaft, was du tust. Wie viele unfreundliche, bestimmende, verurteilende Worte. So, der Mose wird bestraft und das Volk nicht. Wisst ihr das in dieser Situation? Das Volk rebelliert, das Volk kriegt keine Konsequenz. Das Volk hätte aber eine Konsequenz gekriegt, wann? Wann hätte das Volk eine Konsequenz gekriegt? Wenn der Mose und der Aaron richtig gehandelt hätten. Aber Gott kann nicht das Volk bekehren, wenn seine Diener noch nicht bekehrt sind. Das heißt, Gott kann nicht am Volk etwas versuchen zu verändern, bis nicht derjenige, der gerufen ist und die Vorteile genießt, ein Leben mit Gott zu führen, wenn der fällt. Verstehen wir die Idee Gottes? Solange diese Frau es nicht um sie geht, kann Gott sie nicht benutzen als ein Mittel zur Erlösung für die anderen. Deshalb musste Gott den Mose bestrafen und den Aaron. Und er ließ das Volk frei, weil er sagt, wenn die, an die ich alles investiert habe, versagen an so einer Stelle, was will ich denn wissen, nehmen von denen, der eh nichts weiß. Die eh völlig ignorant sind. Versteht ihr, Gott hat eine Forderung oder hat eine Erwartung an uns. Hat er eine oder hat er keine? Groß oder klein? Weil als sie mir sagte, warum, ich bin nicht Jesus, wieso ist das eine Entschuldigung? Wir brauchen einen Erlöser, damit wir so werden wie Jesus. Sonst macht die Erlösung wie viel Sinn? Sie macht wirklich keinen Sinn. Wenn am Ende des Kampfes Gott nicht ein Volk darstellen kann gegenüber dem ganzen anderen Volk, dass er sagen kann, siehe da, das ist mein Volk. So wie dieses Volk lebt, so bin ich. Wenn er das nicht tun kann, wie will er zeigen, dass der Sabbat der richtige Tag ist? Sag mir. Weil der Sabbat ist nur die Versiegelung. Der Sabbat zeigt nur, dass wir quasi die Lektion der Liebe vollkommen gelernt haben. Das zeigt der Sabbat. Deshalb kommt er ganz am Schluss. Die werden versiegelt mit dem Sabbat, die gelernt haben, weil das Werk vollendet ist. Wenn das Werk getan ist in unserem Leben, dann kommt der Sabbat. Dann kommt das Siegel. Das ist der Sabbat in der Prophetie. Deshalb wird dann der Sabbat das Trennmerkmal sein. Aber es wird nicht das, es ist das Äußerliche. Es ist das, wo Gott jeden versucht dann zu prüfen, weil es etwas Handfestes ist. Aber letztendlich wird jeder das Mahlzeichen des Tieres annehmen, der nicht lieben kann. Es wird keiner bestehen können aus eigen, wie soll ich sagen, durch eigene Anstrengung zu sagen, ich nehme mir es jetzt vor, ich werde das Mahlzeichen nicht annehmen, das wird nicht gehen. Weil im Menschen ist die Kraft nicht da. Wenn Christus nicht in uns ist und wir seine Kraft haben zu lieben, dann werden wir nicht fähig sein, ihn darzustellen vor der Welt. Weil das ist unsere Aufgabe. Gott kann die Welt nicht verdammen. Gott kann der Welt nicht die Konsequenz ihrer Sünden zeigen, bis dass er nicht ein Volk hat, wodurch er zeigen kann, wie er ist. Ein Volk hat, das ihn darstellt, das völlig selbstlos ist wie er, nicht mehr an sich denkt, handelt nach Gottes Willen. Das ist etwas, was ich denke, wir noch nicht verstanden haben. Deshalb gehen wir durch die Welt und sagen, ich bin nicht Jesus. Aber wäre es nicht eines der größten Schande, wenn Gottes Volk aufstünde und Gott setzt es und tut es in die Prüfung und in der Prüfungsstunde sagt das Volk, ich bin nicht Jesus. Ich darf meinen Feind hassen, ich darf gegen meinen Feind vorgehen, ich darf dem, der mir Böses tut, Böses antun, weil ich bin nicht Jesus. Diese Entschuldigung wird niemand haben. Gott ließ sie dem Mose nicht zu. Deshalb hat er gesagt, Mose, um des Volkes willen. Und er hat das Volk bestraft durch Mose, wisst ihr das? Er hat das Volk gezüchtigt. Das Volk hat ein Bild bekommen von diesem Gott, wie Gott handelt an Mose. Deshalb möchte ich uns heute bewusst machen, niemand von uns weiß, was in seinem Herzen wirklich ist. Außer den Dingen, die Gott in seiner Güte uns schon durch verschiedene schwierige Umstände offenbart hat. Die Frage ist nur, haben wir es gesehen und haben wir es geändert? Wisst ihr, Petrus wusste von seiner Not, schon bevor er den Herrn verriet. Jesus hat sie ihm versucht, als er auf dem Meer ging, zu zeigen. Und ihr könnt es nachlesen in dem Leben Jesu. Hätte der Petrus erkannt seine Not, als er in den Wellen versank, wäre er nicht gefallen. Später. So, Petrus hat es nicht kapiert. Jesus wollte es ihm verständlich machen. Deshalb lasst uns, wenn wir in Schwierigkeiten sind, die Schwierigkeiten als gut ansehen. Sie zeigen uns, dass wir einen Erlöser brauchen. Und wenn wir stündlich und minütlich uns bewusst sind, dass wir einen Erlöser brauchen, um das Gesetz zu erfüllen, dann können wir wachsen. Und dann kann Gott uns helfen, unsere Ehemänner, unsere Frauen, Ehefrauen, die in Not sind, zu helfen, rauszukommen, unseren Kindern, unseren Nachbarn, wer auch immer sind. Aber solange wir selbstsüchtig, auch in der Mission sind wir sehr selbstsüchtig, wisst ihr das? Wir wollen manchmal die Menschen mit Gewalt irgendwo bringen, wo sie nicht hinwollen. Es wird sie nicht anziehen. Wir müssen lernen, zunächst als liebevolle, wohlwollende Menschen aufzutreten, bis die Menschen Vertrauen haben. Und dann können wir ihnen geben, dass sie aus der Hand essen. Aber bis dann können wir es nicht schaffen. So, mir ist heute bewusst mehr wie je, wie sehr ich meinen Erlöser brauche. Innerhalb von Sekunden kann mein Ich mich so betrügen in einer schwierigen Situation, dass ich tiefer falle, als ich denke. Und mir ist bewusst, weshalb ich mich heute an einen Erlöser wenden muss, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in mir erfüllt wird. Und dass mir das Gesetz nicht zum Tode gereicht, sondern zum Leben. Ansonsten gereicht es mir zum Tode. Genau dasselbe Gesetz, was uns gegeben wurde zum Leben, gereicht uns zum Tode, wenn wir es nicht erfüllen. Möge uns Gott die Gnade schenken, zu verstehen, der Erlöser ist gekommen, um unser Herz zu offenbaren. Deshalb, wenn ihr in Not seid, dann erkennt ihr euch, wie ihr seid. Und ich könnte euch noch viele Geschichten erzählen in meinem Leben. Und letzte Woche, wo ich aufstand am Morgen und hatte einen starken Schmerz in meiner BWS, HWS, ja, am Ende, ja, Halswirbelsäule, der linken Seite. Ich stehe auf, mache Feuer und denke, du kannst dich nicht richtig bewegen. Ja, und dann versuche ich, und je mehr ich versuche, umso schlimmer wird der Schmerz. Dann gehe ich zu Gott natürlich und sage, okay, war das das schlechte Kissen? Das habe ich schlecht gelegen. Nein, ich hatte nicht schlecht gelegen. Ich hatte mit Argwohn gedacht. Gott erinnerte mich an meine eifersüchtige Handlung, die ich einen Tag vorher und doch schon ein bisschen davor in meinem Kopf hatte und wie ich mich ausgesondert sah, abgelehnt. Und das brachte mir den Schmerz. Aber ich war sehr dankbar, weil es wurden in meinem Herzen meine geheimen Gedanken offenbart. Und ich kann nichts tun. Wisst ihr, wenn du in der Not bist, zieht sie dich runter. Du kannst machen, was du willst. Du fällst, du rutschst. Aber das Gute ist, dass Gott für uns, Jesus, gebetet hat, dass unser Glaube nicht so das verloren geht, sodass wir nach dem Rutsch, nach den Blessuren, können wir sagen, mei, wie schlimm bin ich. Mei, wie schlimm betrügt mich mein Herz um des guten Willens. Und dann kann ich zu Gott gehen und sagen, okay, ich danke dir für den Schmerz, ich danke dir, dass ich einen Erlöser brauche. Ich möchte alle schlimmen Gedanken der Eifersucht, aber auch der Ablehnung. Wisst ihr, eines der schwierigsten Dinge ist, abgelehnt zu werden. Deshalb sagt Jesus, er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das Schlimmste ist, von den Deinigen abgelehnt zu werden. Aber wenn du den Test bestehst und sie trotzdem liebst, gehst du ruhig weiter. Weil dann hat Gott ein Werk mit dir vor und er wird es schaffen. Das ist das, wofür wir einen Erlöser brauchen. So, nicht entmutigt sein, wenn wir es noch nicht sind. Mose ging auch nicht verloren, weil er diesen Fehler gemacht hat. Er bekam nur einen Schnitt, er ging nicht direkt ins Kanan, er musste durch den Tod ins Kanan gehen. Aber, weil er hat es ja nicht absichtlich getan, er wusste das noch nicht. Er wusste nicht, wie schnell sein Ich ihn betrügen kann. Und so hat Gott ihn zum Sieg geführt und hat ihm verziehen. Und so wird er auch uns verzeihen. Aber wichtig ist, dass wir lernen, dass wir nicht in der Verstockung bleiben, sondern dass wir Tag für Tag sagen, okay, Herr, es ist noch nicht der letzte Tag. Noch haben wir Zeit der Gnade. Noch kann ich lernen, noch kann ich wachsen. Und je besser wir zusammenarbeiten mit unserem Heiland durch den Heiligen Geist, umso besser werden wir wachsen. Und eines Tages, dann lässt er die Winde los. Und dann stehen wir und haben die Lektionen gelernt. Und es geht nicht mehr um uns. Alles, was die Leute uns tun, wissen wir, tun sie uns um Christi willen. Es ist nicht mehr unsere Sache. Da sind wir völlig befreit von unserem eigenen Ich. Das ist mein Ziel. Dafür brauche ich einen Erlöser. Dafür brauche ich ihn jede Sekunde, jede Minute. Und ich werde ihn so lange brauchen, solange ich dieses Ich in meinem Leben habe. Eines Tages, wenn wir umgewandelt sind, brauchen wir dann noch einen Erlöser? Nein, dann sind wir erlöst worden. Ja, wir brauchen dann nur noch einen Erlöser zum Umarmen. Dann sind wir erlöst. Wir brauchen immer noch Gott, wir brauchen immer noch die Liebe. Aber es gibt nichts mehr in uns selbst, das uns von Gott trennt. Es gibt nichts mehr, was uns verführen könnte und eine Schnittstelle machen könnte zwischen uns und dem Charakter und dem Gesetz Gottes. Und dazu sind wir berufen in diesen letzten Tagen dieser Weltgeschichte, dass wir für Gott stehen, dass Gott sagen kann, das ist mein Kind. Es widerspiegelt meinen Charakter, weil es ist völlig selbstlos geworden in seinem Leben. Und es geht ihm nicht mehr um sich selbst. Ist für mich hochattraktiv, dieses Ziel. Ich denke, wenn mein Ich völlig komplett tot ist, natürlich ist es ja nur unter Schach gehalten durch den Heiligen Geist. Es könnte jedes Mal in der Not hochkommen. Aber wenn man es einmal gelernt hat, in jeder Situation zu bestimmen, dann kommt es nicht mehr hoch. Und dann können wir durch die Gnade Gottes ein völlig siegreiches Leben führen, ganz egal, in welche Not wir kommen. Und das ist das, was wir uns überlegen wollen, ob wir es wollen. Und ich hoffe, ihr alle wollt es, dass wir wirklich selbstlose Menschen werden, die Gott benutzen kann, dass er diese Welt warnt. Weil erst dann können wir wirklich als Warnende auftreten. Erst dann können wir wirklich als erfolgreiche Missionare da sein. Der Herr, gebe uns die Gnade, dass wir noch zu unseren Zeiten diese Tage erleben und das Werk beenden. Amen.